Im Tourbillon sind Fackeln geflogen. In Lugano fliegt nur der Trainer. Und der Roger Federer hat auch manchmal das eine oder andere Boboli, nicht nur der Rafael Nadal. Über das reden wir die nächsten paar Minuten hier.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Macken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Ja, Dino, im Sittener Stade du Tourbillon haben GC-Fans am Samstag ziemlich Spektakelbot, ist wahrscheinlich einfach ein bisschen positiv formuliert. Pyrofackeln sind aufs Feld geflogen. Am Schluss hat man das Spiel abgebrochen. Im Stand von 0-2. Jetzt wird es höchstwahrscheinlich eine Vorfeniederlage geben. Für GC. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass man in der Fankurve sieht, dass es drunter und drüber geht. Was sagen wir dazu? Sind unsere Fans ausser Rand und Band?
Ja gut, das ist nichts Neues. Man hat es schon ein paar Mal gesehen, in der Form vielleicht, dass es eskaliert und die Fackeln und die Brandkörper nachher auf die Spielwelt fliegen. Unschön, ja, aber es ist in dem Sinn nichts Neues. Jetzt hört man wieder Empörung überall und es muss das und das passieren. Und was passiert am Schluss? Nichts.
Bist du sicher?
Wissen wir ja.
Bist du
ja,
sicher?
Politik und die Sportverbände und Clubs finden ja keine Massnahmen gegen die Leute. Also, es heisst immer, ja, im Stadion hat die Polizei nichts verloren, was ich grundfalsch finde. Wieso soll das ein rechtsfreier Raum sein? Dort muss das Gesetz genauso durchgesetzt werden, wie vorne auf der Straße.
Aber das könnte man, wenn man will.
Ja, wieso will man denn nicht?
Also, das kann ich dir nicht sagen.
Wenn sich Clubs verstecken, sich immer hinter der Machtlosigkeit, sie können nichts machen. Das stimmt einfach nicht. Sie wollen nichts machen, weil sie Angst haben, dass dann Teil von den Fans verlieren. Wenn man zum Beispiel vom EV Zug anschaut, in der National League Hockey, dort muss jeder, der rein will, Gästefans, muss die Idee abgeben. Der wird registriert. Und da kann jeder sagen, ja gut, ich habe eh nichts, führe nichts im Schild, kann die Idee abgeben. Und die anderen Leute kommen nicht rein. Und da sagt der EVZ, die sich nicht ausweisen wollen, die wollen wir auch nicht bei uns haben. Die kalkulieren natürlich so, dass dann halt weniger Leute reinkommen. Ist jetzt noch schwierig im Fußball, im Schweizer Fußball, weil es eh nicht so viele Leute hat, teilweise sage ich. Also, ich kann nicht sagen, die Hälfte von den Fans nicht mehr kommen, ist noch niemand mehr im Stadion.
Ist ja jetzt schon niemand, sagen böse Zungen. Ja, aber ja, noch niemand.
Also, das wäre sicher ein Mittel, um die Leute in den Griff zu kriegen.
Aber hat man sie denn in den Griff? Also, ich weiß es
man
nicht.
Man hat es im Griff, man kann feststellen, wer es war und kann zugreifen.
Nein, man weiß einfach, wer im Block war.
Ja gut, aber es hat ja in diesen Stadien mittlerweile auch, sage jetzt mal, die Infrastruktur, um genau zu schauen, wer was macht. Also das findet man schon raus, wenn man will.
Aber das
Frage, wenn man will, aber dann kommen natürlich Datenschützer und sagen mir, das geht nicht. Wieso geht das nicht?
Aber wenn's ich will doch nicht,
wenn es im Sinne der Rechtsstadt ist, muss man es durchsetzen.
Ich will doch nicht an einem Hockeymatch oder an einem Fußballmatch und dann muss... Weiss jeder, dass ich dort war? Nein,
ja,
wieso?
Wieso nicht?
Ich bin ein unbescholtener Bürger. Ich will dort meine drei Bier trinken und ein bisschen rumjohlen oder
eine Bratwurst essen. Einer von denen, der dann Selfies macht dort und überall postet, aber gleichzeitig darf niemand wissen, dass du dort bist.
Ja, nein, den Selfie-Stick bringe ich ja nicht rein. Das ist ja das Problem. Mit dem komme ich nicht für die Kontrolle. Du kannst keine Selfies mehr machen.
Du brauchst ja kein Selfie-Stick.
Selfie von heute.
Nein, hör doch auf.
Ein professionelles Selfie wird mit einem Selfie-Stick gemacht. Das ist ganz klar. Klar, ganz klar.
Die haben nur noch Chinesen, die Selfie-Sticks.
Das kann sein. Aber die hängen dafür gerade ihre iPads dran. Das
gut, jetzt hast du geschickt abgelenkt vom Thema.
Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich einfach, also das Gefühl, das jetzt losgeht, ist unfassbar.
Also du findest es nicht so schlimm?
Ist denn etwas passiert eigentlich? Also hat sich nicht einmal jemand die Finger verbrannt an diesen Fackeln, oder?
Zynismus in Reinkultur im Quadrat. Ja,
nein,
wenn nichts passiert, dann ist es nicht schlimm. Also die Möglichkeit, dass etwas passiert mit dem Büromaterial ist da, das weiss man. Es gibt einen Grund dafür, dass es verboten ist. Aber wenn man nichts dagegen machen kann, dann muss man es wahrscheinlich einfach erlauben.
Also man muss
noch zynischer,
man müsste einen Weg finden, dass man es irgendwie kontrolliert abbrennt, oder? Wenn schon, wenn man es nicht verhindern kann.
Ja, was das interessiert und das die Fans ist, nicht. Die werden es nicht kontrolliert
abbrennen. Nein, es gibt in den Kurven durchaus die Hierarchien, die dann auch dafür sorgen, dass es nur an gewissen Orten zum Beispiel abbrennt wird. Das funktioniert logischerweise nicht immer und das ist auch ein Problem.
Das glaube ich nicht, dass dir das interessiert. Die
und Pyro...
ist, dass es verboten ist und sie können es gleich machen. Wenn dann irgendwelche Bewegungsmelder herstehen mit so Kübel und dort müssen sie es reinwerfen, am Schluss sagen die, wissen Sie was, da brennen wir andere Sachen ab. Die Sachen, die wir lustig finden.
Ja, das Problem hast du dann zum Teil natürlich. Wenn, ja,
logisch.
Aber... der Alternativweg, dass du dann einfach den Krieg klärst, wie es jetzt an gewissen Orten passiert und mehr oder weniger Nulltoleranz und Repression. Jetzt kann sich dann unsere neue Justizministerin gerade mal versuchen. Hat sich ja in St. Gallen schon einen Ruf gemacht als Hardlinerin gegen Fußballfans. Ich weiss nicht, ob die Fußballgewalt wirklich so massiv zurückgegangen ist, wie man sich am Anfang erhofft hat. Ja, ich weiss nicht. Es wird jetzt interessant.
Wenn man es betrachtet, es gibt die Gewalt in der Stadien, die Ereignisse in der Stadien und die Vorkommnisse außerhalb. Und zusammengefasst wird das als Hooligan-Problem dann, oder? Und analysiert wird das immer wieder, wenn etwas passiert und sonst wird es liegen gelassen. Also, muss man sich auch nichts vormachen, dass es immer wieder passiert. Wenn man nichts dagegen unternimmt, offenbar gibt es keine Massnahmen, die greifen. Darum eben die Entrüstung jeweils, wenn wieder etwas passiert, da finde ich auch ein bisschen übertrieben, weil man weiß ja, dass es kommt. Und GC ist im Moment das Pulverfass und dass da mal das Feuerwerk rauskommt, ist absehbar gewesen. Und also, Macht hat man nichts
dagegen. Vom Sprachbild her hervorragend gelöst natürlich. Was ich nicht verstehe, ist die Faszination Pyro. Ich finde, eine Fackel anzünden ist, also du weißt genau, wie es aussieht, es ist nicht kreativ, es ist irgendwie, okay, wir machen ein Feuer. Es ist ein sehr menschlicher Urinstinkt, offensichtlich. Der Erste, der ein Feuer hat können machen, doch, Daumen rauf. Aber ja, der ist
das Feuer, ja.
Knapp vor der Erfindung vom Fußball gewesen. Also von dem her, und vom Eishockey, es gibt ja dann etwa die mal in den Stadien, in den Eishockey-Stadien an, so Füchs, die finden, in einem geschlossenen Raum, gehen Feuer machen, super Idee. Naja, schwieriges Thema.
Gibt's
aber,
alles.
Komm, wir wechseln eben das Thema. Feuer im Dach ist nämlich beim HC Lugano.
Ja.
Jetzt haben sie ein bisschen Zeit zum Löschen. Man ist mit 0-4 rausgegangen in der Viertelfinalserie gegen EV Zug. Das erste Opfer, darf man glaube ich sagen, ist der Trainer, der Greg Ireland, am Dienstag entlassen worden.
Ja, der erste Brandherd haben sie mal gelöscht, wenn es dann nicht der einzige war. Wie du sagst, das erste Opfer hat man gefunden. Die Gefahr bei Lugano ist, dass man sich mit dem zufrieden gibt und die Analyse gar nicht weitertreibt, weil im sportlichen Bereich wird schon nicht hundertprozentig gut geschafft dort. Wenn man sich überlegt, gut, ich will nicht wieder in die Kerbe schlagen, finanzielle Mittel, klar haben sie die, sie setzen sie einfach nicht sinnstiftend ein. Wenn man schaut, der letzte Meistertitel 2006, wenn es mir recht ist, das sind ein paar Jahre, wo nichts rausschaut mit diesen finanziellen Möglichkeiten, aber man lernt nichts daraus. Also die Strukturen abseits, sage ich jetzt mal, weg von der Mannschaft, lassen wir den Trainer mal aussen vor, die stimmen einfach nicht. Da muss man sich nichts vormachen, weil wenn man das Geld sinnstiftend einsetzt, dann schaut sicher mal Meistertitel.
Mhm. Aber also,
kann man mit dem SCB mithalten.
Eine Gurkentruppe hat man ja nicht zusammengestellt.
Überhaupt
oder?
Nicht.
Und da täusche ich mich da. Also nominell ist das eine Mannschaft, die Top 4 überhaupt nicht unrealistisch ist. Oder?
Absolut,
ja. Mit Möglichkeiten für mehr. Man hat einen sehr guten Goalie gehabt. Jetzt hat man aber eigentlich auch wieder einen mit dem Zurkirchen, der, sag jetzt mal, solid ist, mindestens
hat
für National League-Verhältnis.
Hat noch nicht den Status, wie der Elvis der Knoss hat am Schluss, aber den kann er sich erarbeiten, in dieser Position. Hat in Lausanne sehr gut gespielt, aber ich glaube, hinter den Kulissen bei Lugano muss schon etwas gehen. Ich weiss auch nicht, wie viel das Frau Präsidentin mitredet, was nie ein gutes Zeichen ist. Überall, wo der Präsident oder die Präsidentin mitredet, geht es schief oder es läuft nicht so, wie es sollte, durch das Band. Aber die Leute lernen das nicht.
Und das heisst, eigentlich müsste jetzt was passieren? Frühlingsputz,
irgendjemand
mal gesagt.
Frühlingsputz, ich würde sicher mal überlegen, ob der Roland Habisreutinger als Sportchef, der seit 2009, glaube ich, am Werk ist, eine Bilanz, die eigentlich nicht dafür spricht, dass man ihn weiter beschäftigt. Aber da gibt es ja noch andere Seilschaften im Hintergrund, sagt man, wo er geschützt ist, also wo er quasi als Marionette fungiert. Gut, es gibt Avocato Gaccini im Hintergrund, der eng verbandelt ist mit dem Mantegazzas seit Jahrzehnten. Und ein Verwaltungsrat, der auch immer mitreden will. Also ich sehe dort keine klare Linie, muss ich ehrlich sagen. Entweder gibt man dem Habisreutinger die volle Kraft und auch die volle Kompetenz und auch die volle Verantwortung Und dann muss er aber eine bessere Mannschaft herbringen, muss ich auch sagen. Da hat er zum Teil schon Transfer gemacht, wo man nur den Kopf schütteln kann. Oder er holt Spieler wie Wellinger zum Beispiel, wo eigentlich nie wirklich Top-Klasse war und erwartet dann, dass er das in Lugano macht. Geht nicht, funktioniert nicht.
Das ist eher eine kreative Variante.
Man muss wissen, wenn ich den Fuhrer verliere und den Löffel hole und das Gefühl habe, der ist 1-1 ersetzt, dann kenne ich mich auf dem Markt nicht aus, offensichtlich.
Also ist sicher nicht der gleiche Spielertyp. Das Problem ist jetzt verliert man mit dem Hoffmann noch einen, der etwa jemals Goal bereicht hat. Suri Lammer. Ja, ja.
Kann man sagen, die bringen vielleicht 10-30 her, vielleicht auch mehr.
Vielleicht,
ja. Sehr gut. Vielleicht. Ist ein giftiger, kleiner Spieler mit einem guten Torinstinkt. Aber der Hoffmann hat natürlich gewisse Strahlkraft gehabt, das darf man nicht vergessen. Und das ist ja für Lugano immer wichtig, dass die Grandezza stimmt. Eben, man hat Spieler wie Hoffmann, Klaasen, Merzlikins, die haben Strahlkraft. Ist zwei Drittel von dem Trio ist weg. Der Rest, ob der Klaasen dann wieder mal so gut funktioniert, wenn er mal hat, frage ich mich auch. Bei den Ausländern muss ich sagen, eigentlich eine gute Mischung vorne mit dem Lapierre, dem Lajunen, die robust sind. Künstler Klaasen, aber der Czorny in der Verteidigung auch. Und da muss Lugano einfach mehr herbringen.
Müsste
viel mehr.
Aber eigentlich möglich sein.
Müsste möglich sein, ja. Aber ja, wenn es drei Länder jetzt als Sündenbock herstellen und einfach so weitermachen, dann wird es sich nicht viel bessern dort unten.
Also sprich, der neue Trainer braucht ein relativ dickes Fell, höchstwahrscheinlich. Ist jetzt aber auch nicht die neueste Erkenntnis in der Geschichte vom HC Lugano.
Nein, aber der Kappanen zum Beispiel, der würde wahrscheinlich auch Input liefern und sagen, Moment mal so, das und das muss ich haben.
Der ist sich vor allem gewöhnt, dass es nach ihm geht, weil in Finnland besitzt er gerade den Club, wo er im Moment auch ein Trainer ist.
Ja.
Also das ist dann auch nochmal ein Kulturwandel aus seiner Sicht.
Wäre interessant zum feststellen, wie der reagiert, wenn er plötzlich Vorgesetzte neben sich hat, ob sich hat, unter sich hat, weiß ich, was dann auch immer, wo ihm Ratschläge teilen, die er nicht nachvollziehen kann, weil er es eigentlich besser weiss.
Also darum holt er bitte.
Und geben ihm die Vollmacht.
Und dann hoffen wir auf den Lockout, dass der Sohn noch kommt. Und dann haben wir viel Spass in der National League in den nächsten paar Jahren. Kommt gut.
Gehen wir zum Tennis.
Wir müssen vorwärts machen.
Genau, Roger Federer hat sich überraschenderweise, muss ich sagen, nicht positiv über seinen Spezi Nadal geäussert. Weil er relativ oft auch sagt, dass er weh hat. Der Roger gesagt, ich habe auch etwa die weh.
Ja, ist gut, oder? Das dürfen wir auch mal sagen, nach irgendwie etwas über 1000 Matches auf der Tour, nur weil es entspannt und locker aussieht und grazil und
sehr, sehr
wunderschön und anmutig. Und jetzt gehen wir langsam, geht mir der Wortschatz aus.
Ja.
Ja, wenig überraschend. Auf jeden Fall, finde ich, dürfen wir dann schon mal sagen, dass es eigentlich recht anstrengend ist und eine ziemliche Ochsentour mit 37 noch topfit sein und nur weil der andere ein riesen Drama daraus macht, jedes Mal, und das tut garantiert weh und ist wahrscheinlich nicht lustig, wenn dein Knie permanent streikt. Aber ja, ich verstehe gut, dass da einmal mal der Kragen platzt. Das macht ihn vielleicht auch sogar ein bisschen menschlich. Also von mir aus mehr, gern mehr von dem.
Das schon, aber ich würde am Nadal raten, einfach auch mal ruhig sein. Weil die ständige Lamentiererei, ich bin verletzt, die haben weh und so. Entweder spielst oder spielst du nicht.
Aber er ist ja nie ruhig, auf dem Platz nicht, bei jedem Schlag hörst du ihn.
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Stört mich auch, aber nicht so sehr wie bei der, wie heisst die Frau Sharapova. Also das ist ja...
Ja, das ist an der Grenze vom Erträglichen.
Gut, das hat mit dem nichts zu tun, aber Nadal soll einfach spielen oder wenn er nicht spielt, sagt, ich bin verletzt, ich spiele nicht gut, aber nicht, ja, ich habe weh. Und, ja, gehört dazu zum Sport. Durchbeissen oder... Dann hat er ruhig gewesen.
Also, einer, der nicht durchbeisst in den nächsten paar Tagen, hat wahrscheinlich wirklich weh, um es mit deinen Worten zu sagen. Sherdan Shaqiri ist in der EM-Qualifikation nicht dabei, wenn es für die Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Georgien und gegen Dänemark geht. Und jetzt stellt sich die Frage, haben wir ein Problem?
Ja, sicher haben wir ein Problem, wenn der nicht mitmachen kann. Ist einer von den besten Spielern, die wir haben. Immer für eine Überraschung gut. Auch unterhaltsam zum Zuschauen, wenn er wirklich das rausholt, was er sollte. Manchmal hat er auf der rechten Seite dort auch keine Lust, hat man das Gefühl. Dann klebt er auf seiner Position fest. Aber wenn er den Spirit reinbringt, mit dieser Werf angreift und Esprit, dann ist es schon gut, dem zuzuschauen, oder? Ja, wird uns fehlen, glaube ich. Denkst du nicht, he?
Doch, wahrscheinlich schon. Also eigentlich ja. Nur hast du dann irgendwie gleich das Gefühl, ich weiss nicht, ob ich mich darauf verlassen kann, dass er wirklich den Unterschied ausmacht am Schluss. Also, dass er das kann, ist unbestritten. Gegen Georgien müssen wir auch mit dem Admir Mehmedi hinter der Spitze gewinnen können oder mit wem auch immer denn dort spielt. Mhm. Gegen Dänemark wird es, glaube ich, noch interessant.
Ich also, denke es auch,
ja. Würde ich jetzt nicht unterschätzen, aber auch mit dem Shaqiri nicht. Die sind eigentlich durchaus in der Lage, den über weite Strecken aus dem Spiel zu nehmen. Hat jetzt auch nicht unfassbar viel Spielpraxis gehabt in der letzten Woche. Haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert.
Ja.
In Liverpool nicht unbedingt im Schwung. Ich glaube, ihm hat es gut da, zu den Nazis zu kommen. Zwei Matches dürfen durchspielen, wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken, mal der Chef auf dem Platz sein bis zu einem gewissen Grad und nicht ja, irgendwie der Ergänzungsspieler, der froh sein kann, wenn er 7 oder 12 oder mal 25 Minuten spielen oder gegen Burnley dann von Anfang an. Ja, ist eine kleine verzwickte Situation, wird garantiert interessant, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir mit dem Shaqiri massiv stärker zu favorisieren werden. Wir sind sowieso Favorit gegen Bedi und gegen denen wird es so oder so schwierig.
Eine interessante Anschlussfrage, vielleicht ist der Scheck grundsätzlich überschätzt, weil also wie du jetzt auch geredet hast, bei all den grösseren Clubs, die du siehst, war meistens nicht Stammkraft gewesen über längere Zeit. Stoke City, dort ist er natürlich einer von denen, der Karren hat sollen aus dem Dreck ziehen. Aber jetzt ist er bei Liverpool, dort spielt er wieder nicht. Hat er einfach nicht die Klasse, die es braucht? Oder hat er Pech, weil er immer wieder verletzt ist?
Nein, also definier überschätzt. Ist, glaube ich, im Moment dort genau am richtigen Ort. Das ist Nummer 4 oder 5 in dieser offensiven Dreierreihe. Ja.
Aber er hat ja fantastische halt Spiel gezeigt, wo er auch Punkte geholt hat für sie. Oder? Mhm. Wieso kommt er dann regelmäßiger und länger zum Einsatz?
Das kann sich weiss nur der Kollege Klopp.
Und der hat ja immer recht, wie ich letztes Mal gesagt habe. Also,
im Normalfall weiss, was er macht. Ich glaube, naja, er ist dort genau am richtigen Ort. Wahrscheinlich reicht es nicht ganz für den FC Barcelona. Messi-Nachfolger wird ein anderer sein eines Tages. Besser als für Stoke. Besser als für Stoke längt es dann aber auch noch.
Quervergleich, yeah. Messi, Scheck.
Aber Stichwort überschätzt, ich sehe ja, was du da an Überleitungen fabrizierst heute. Es ist ein Traum. Es stossen, strömen, fast Tränen in die Augen, schiessen Tränen in die Augen. Egal. Nicht. Ich bin völlig verwirrt. Hä?
Bloß nicht.
Nein, das wäre schade.
Sieht man auch nicht gut.
Was?
Im Podcast, deine Tränen.
Aha, ja, aber man kann fast alles erzählen, weißt du?
Ja, ich will das aber nicht schildern.
Ist gut. Nein, es ist ein Bild des Grauens. Oh je, meine, schnell weiter. Nico Hischer, muss man den mal ja korrekterweise aussprechen. Nico Hu hat da jemand aufgeschrieben, ein bisschen boshaft. Mhm. Schwedische Wunderknappe Elias Pettersson ist vier Teams nach ihm draftet wurde. Hieß er damals im Sommer 17 Nummer 1 im Manager-Draft. Wird jetzt, wie alle anderen jüngeren Spieler von dem Pettersson, völlig überflügelt.
Ja.
Jetzt gerade der Rookie-Rekord für die Vancouver Canucks aufgestellt, hat dann gewissen Pavel Bure überflügelt, hat noch 20 Match Zeit ungefähr, um den noch ein bisschen auszubauen.
Also mit anderen Worten, der ist super.
Der ist unfassbar gut.
Unser Nico Hischier ist es nicht.
Wird er überschätzt, unser Nico Hischier? Und da damit noch deine Überleitung abzuschließen.
Er wird natürlich überschätzt, aber nicht ohne Hintergrund. Also die Nummer 1 Drafts, wenn man ihn natürlich mit dem Connor McDavid vergleicht oder mit dem Sidney Crosby.
Das ist ein bisschen unfair.
Dann muss ich sagen, ja, ist unfair. Das sind aber auch Nummer 1 Drafts. Dann gibt es aber auch andere, die in der Zwischenzeit sich niemand mehr an sie erinnern. Also,
Jakubov ist mir noch sehr in Erinnerung.
Neil Jakubov, genau. Wir hatten in Davos mal den Alexander Dägel gehabt, der Nummer 1 Draft war, wo man gesagt hat, das wird der nächste, weiß ich was, der nächste, der Great One. Nicht klappt. Wie sich die entwickeln, weiß man nicht. Und das war auch beim Pettersson so gewesen. Man hat gewusst, dass der sehr viel kann und dass der sehr viel drauf hat. Ein enormes Talent in dem schlummert, aber wie die sich dann in der NHL durchsetzen und behaupten, das weiß man einfach nicht. Das kann man nur erahnen. Das ist Kunst von dem Scouting. Natürlich ist der Nico auch mit der Situation in New Jersey im Moment wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, das ist das zweite Jahr, er sollte selber Punkte machen, es läuft nicht gut, also ich würde sagen, überschätzt, tönt ein bisschen unfair, muss ich sagen, aber er ist natürlich nicht ein Kaliber wie der McDavid, das ist er nicht, aber das hat man gewusst, es war auch ein schwächerer Draft-Jahrgang, den er drin gesteckt hat.
Ist ein bisschen viel zusammengekommen, der Pettersson wäre Ding gewesen, aber eben, wenn man es vorher gewusst hätte, es wäre auch nicht so furchtbar spannend gewesen.
Gut, eben, wie du richtigerweise gesagt hast, vier andere Clubs, nein, vier Clubs haben, hast du Nummer 5 gewesen. Vier Clubs haben ihn nicht genommen. Also, für das gibt es einen Grund. Wenn einer mal übersehen wird irgendwo, dann, ja, das gibt es halt.
Übersee. Ein helle Wahnsinn. Ja, was man vielleicht noch sagen darf, Timo Meier, um einen anderen jungen Schweizer Spieler ins Spiel zu bringen, kurz davor, der Schweizer Punktrekord von Marc Streit.
Das Knacken, genau.
Ja. Es fehlen ihm noch, ja, wir sagen es nicht. Kommt darauf an, wenn das die Leute das hören. Ja, vielleicht hat er ihn schon geknackt, aber ja. Er wird es heutzutage ziemlich sicher schaffen. Verdient den Lohn für einen ziemlich steilen Aufstieg, darf man sagen. Stetig, ja. Schritt für Schritt aufgeschafft.
Ja, der Meier ist natürlich ein Wuchbrummer, oder? Das ist eigentlich Kanadier. Der spielt absolut total kanadisch. Mit dem Zug aufs Goal, zieht ab. Sofort aus jeder Lage. Ähnlich wie der Nino auch natürlich. Das sind die Prototypen.
Wir fabrizieren langsam solche. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr gutes Zeichen, ja. Das ist genau das, was wir an der WM gesehen haben übrigens. Erstaunt festgestellt haben, wow, da schiesst einer und da geht einer aufs Goal. Und das ist natürlich auch entwickelt mitreißenden Effekt, sage ich jetzt mal, für die anderen, die dann das sehen. Das
ist ein der Schweiz ein die Light-Version von dem, oder? Simon Moser ist der Einzige, der man noch in Sinn kommt in der National League, wo man ja. So kann charakterisieren, oder wer übersehen?
Nein, in dem Sinn niemand. Das ist etwa der Einzige. Der Hoffmann ist ein anderer Spielertyp, hat mehr Speed, Finesse drauf, geht aber nicht so dort rein, wo es dann wirklich wo die Schwarte krachen. Und der Moser kennt nichts, der fährt überall rein. Oder? Der Moser fehlt ein bisschen Speed. Wenn der Moser den Speed hat vom Hoffmann, dann wäre er locker bei 30 Goal in der NHL.
Schade eigentlich.
Ja, nur kannst du nichts machen.
Auch am Wochenende haben wir uns eine grosse Frage gestellt. Wo ist Valtteri.
Absolut.
Valtteri Bottas.
Der Valtteri hat gewonnen in Melbourne.
Genau.
Saisonauftakt. Irgendetwas stimmt da nicht.
Wieso nicht?
Stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, die haben irgendetwas gebastelt.
Was?
Ich habe ja immer den Hamilton, dass der Weltmeistertitel von Rosberg konstruiert war, weil man dem Hamilton hat die Limiten aufzeigen und gesagt hat, weißt du was, in dem Auto wird eigentlich jeder Weltmeister, sogar der Rosberg. Wenn man die Saison dort anschaut, Verschwörungstheorie, weißt du?
Ja, mir dünkt es, aber ich höre aufmerksam zu.
Wenn Mercedes natürlich jetzt sagt, weißt du was, der andere, der sich so aufbläht mit seinen Social Media, Hunden, weiss ich was, Selfies, partout, überall, jederzeit, wir sind auch Marken. Und da, der Finn, der bescheidene Typ eigentlich, weil alle schon abgeschrieben haben, ja, der fährt nicht lang, der Ocon übernimmt den für den, dem schanzen wir jetzt ein paar Siege zu und alle sind ruhig.
Vielleicht? Höchstwahrscheinlich wird der ruhige, sympathische Finn unterschätzt, im Gegensatz zu anderen, die in diesem Podcast schon behandelt worden sind.
Gut, ich muss sagen, der Bottas natürlich letzte Saison zum Teil Hanebüchen Leistungen abgeliefert hat in dem Mercedes.
Aber bis jetzt ist er eins für eins. Besser geht es nicht.
Und vor allem, der Hamilton war in den Trainings, in der Quali immer schneller gewesen. Und jetzt im Rennen, der Bottas souverän vorneweg. Ist interessant, was dort läuft, weil der Ocon, der erste Mal Ocon, der Franzose, der lurt eigentlich hinten dran, hat man gesagt, ja, zwei, drei Rennen. Und dann hockt er im Cockpit.
Sind wir mal gespannt. Was mir geblieben ist von dem GP, ist der Lance Stroll, der mit 62 km/h geblitzt worden ist in der Boxengasse statt 60. Er musste einen Buß zahlen. Ich staune, dass die keine Toleranz haben dort. Aber das nur am Rand. Man müsste schon 5 km/h abziehen. Egal.
Interessant.
Zeit für Endspurt, aber dringend.
Machen wir den Endspurt.
Endspurt.
Im Endspurt geht es um die FIFA, wo die Club-WM massiv vergrössern will. Und die europäischen Grossclubs finden das gar nicht so lässig.
In erster Instanz haben sie sich beklagt, ja. Und Infantino Gefolgschaft verweigert, aber das war noch Strohfeuerli gewesen, haben die Empörten gespielt, der Infantino schon wieder bläht etwas auf und haben sie gemerkt, die Club-WM, so wie sie besteht, ist eigentlich ein Schwachsinn im Dezember mit 7 Mannschaften, interessiert niemand. Entweder machen wir die richtig oder wir machen sie gar nicht. Und plötzlich sind Bayern und Real Madrid nicht mehr so dagegen, wie sie am ersten Tag waren. Ich glaube, da wird politische Winkelzüge hinter der Kulisse und schlussendlich geht es noch um die Hölle. Also wenn Real und Bayern genug Geld kriegen, dann machen sie mit. Das ist logisch. Ich glaube, der Infantino versucht so all seine anderen Projekte dann Schritt für Schritt noch durchzuboxen, weil man dann sagt, ja, jetzt ist das auch nicht mehr so schlimm. Man darf sich nicht wundern dort. Also da wird noch viel passieren. Und es wehrt sich niemand. Solange die Spieler nicht sagen, fertig, wird nichts passieren. Apropos Geld haben wir im Ski eine schöne Bilanz von Michaela Schifrin, sensationelle Skiläuferin, Skifahrerin, Skiläuferin, Österreicher.
Ja,
finde ich noch sympathisch.
Grüße an unsere östlichen Nachbarn.
800'000 Franken Preisgeld finde ich jetzt gar nicht so viel. So viel verdient ein Premier League Fußballer wahrscheinlich in 2 Wochen, oder?
Ungefähr. Für Skifahrer ist es sehr viel. Marcel Hirscher, der glaube auch noch einigermaßen gut kann stemmbügeln, hat etwas über 500'000 kassiert. Ja, so kann man die Gender Pay Gap auch zufahren. Finde ich hervorragend, grossartig, geben der auch noch ein paar vernünftige Sponsorenverträge. Hat ja in Amerika immer noch so ein bisschen das Problem, dass sie hinter der von dir so sehr geschätzten Lindsay Vonn zurückgestanden ist in den letzten Jahren.
Ist schon wieder irgendwo geräkelt am Strand. Nein.
Ja gut, das mache ich auch im Sommer dann. Warte nur. Wenn ich dann den Selfie-Stick kann montieren kann, dann yes, es geht Instagram. Ich komme. Ja, Stichwort Instagram. Auf Instagram hat sich ein Konkurrent von Nino Schurter, von unserem Mountainbike-Weltmeister-Sportler des Jahres, darüber aufgeregt, dass er einen furchtbaren, der Schurter, einen furchtbaren Trash-Talker sei, die auch andere beschimpfen unterwegs. Unser Nino Schurter, ein Velorüppel, das empört uns jetzt.
Nein, das ist gut. Das ist der Biss, den man haben muss. Eben, jetzt sagt es mal einer, der hat wahrscheinlich geflucht und betrogen auf diesen Velo und irgendwie falsche Fährte gelockt. Das ist richtig, das muss man machen. Das ist eine Abkürzung. Ich meine, der Nino hat wahrscheinlich immer noch das Trauma von 2012 London Hadley Farm, wo er in der zweitletzten Kurve vom Kulhavi innen dran überholt worden ist, was ich nie verstanden habe. Er musste rausboxen dort. Und der Kulhavi ist ja nachher, das habe ich persönlich gesehen, in Gummistiefel an der Hecke gestanden, Goldmedaille um den Hals, halb besoffen und hat einfach vor allen Leuten die Hecke geschifft.
Ja, wird dringend gewesen.
Das wäre nicht passiert, also
schnell um die letzte Kurve
Nino dort ein bisschen härter dagegen vorgegangen wäre. Vielleicht hätte er dort das Trash-Talk noch nicht erkannt gehabt. Aber macht er gut, weiter unbedingt. Slalom-Nation Schweiz, 5 Podestplätze. Halleluja. Das grossartig. Ist eine grossartige Bilanz, oder?
Ja, 5 Podestplätze, 2 Weltcup-Sieg haben wir noch nie geschafft. Also 5 Podestplätze bei den Männern in einem Slalom-Winter. Absolut Novum. Ich habe mich durch die komplette Weltcup-Historie durchgeklickt am Sonntag, um das zu verifizieren. Das und das habe ich 2-mal gemacht, um auch wirklich sicher zu sein. Wir haben mal 4 geschafft. Da ist der Paul Accola persönlich alleine, glaube ich. Und letztes Jahr haben wir auch irgendwie 4 hergebracht. 2 Siege, 2 verschiedene Fahrer, grossartig kompensiert. Schon ein bisschen, dass es im Speed nur den Feuz gibt. Und sonst, ja, es dann relativ schnell dünn wird. Was schade ist, super.
Man hat immer so Wellen, oder? Einmal
ein Stück gut fahren.
Da, dass man mal alles herbekommt, das ist schwierig.
Nein, Slalom sind wir nie wirklich richtig gut gewesen. Also von dem
her, also nie.
Ist doch eigentlich cool.
In letzter Zeit nicht mehr. Früher haben wir natürlich schon Leute gehabt, die Slalom fahren
können. Aber nicht in der Dichte.
Walter Tresch nicht ein Slalomfahrer.
Doch, der ist, aber hat auch mal gewonnen überhaupt. Bin ich
weiß nicht. Fall. Piero Grossi ist leider kein Schweizer.
Alberto Tomba auch nicht.
Ja, nein. Gut, lassen wir das.
Schade, Roger Federer, wir kommen noch einmal kurz auf ihn zurück, der hat in Indian Wells den Turniersieg verpasst, gegen Dominic Thiem im Finale erst verloren. Ja, finden wir grundsätzlich schon eine sehr anständige Leistung. Ja. Jetzt geht es auf Miami, dort spielt man das erste Mal nicht mehr auf Key Biscayne, sondern in dem riesengroßen Hard Rock Stadium, wo normalerweise Football gespielt wird.
Mhm. Schön, super.
Ich weiss nicht.
Machen die gut.
Keine Ahnung, ist mir gleich. Key Biscayne ist noch schön, wie ich letztes Jahr war. Hat mir noch gefallen. Aber sollen doch machen, was sie wollen. Die Frage ist ja nur, gibt es jetzt den Turniersieg dort oder nicht? Ja, hat er das jetzt das nachher, was er in der kalifornischen Wüste verpasst?
Ja gut, schön gesagt, ja. Gegen das Team, wo er ja gesagt hat, bei dem Break, den er kassiert hat, hat er Rückenwind gehabt, der Österreicher. Vielleicht buchstäblich, ich weiß es nicht, oder sprichwörtlich, ist gar nicht so wichtig. Er soll einfach die Leistung aufrechterhalten, dass er gut mitspielen kann, irgendwann wieder mal ein Turnier gewinnen. ist nicht so wichtig für ihn. Ich glaube, der 100. Sieg, den hat er. Der 101. auf den warten wir gerne ein bisschen. Was ich gerne mal sehen würde, muss ich sagen, an dieser Stelle, der Roger Federer mit einem Golfschläger in der Hand. Weil, wer so schön Tennis spielt, hat sicher einen exzellenten Golfschwung. Hat jetzt noch nicht sehr viel verloren, aber es würde mich persönlich interessieren. Vielleicht weiss das irgendjemand, wie der Golf spielt.
Keine
das kann
Ahnung.
Eigentlich nur völlig ohne Anstrengung und perfekt aussehen.
Hat er nicht auch etwa die mal Rückenprobleme? Das ist, glaube ich, im Golf nicht ideal.
Ja, aber die Golfspieler, die Rückenprobleme haben, die haben aber keinen schönen Golfschwung. Die morgsen sich da durch die verschiedenen Positionen durch, dass die Wirbel knacken. Und das sollte man nicht machen.
Heisst, kurz zusammengefasst, wenn jemand Bildmaterial hat, Videomaterial mit oder ohne Selfie-Stick aufgenommen vom Roger Federer beim Golfen, schicken die im Dino.
Unbedingt.
Dringend und, Kritik und Anregungen auch an ihn.
Ein Bier nachher in der Safari-Bar. Allerdings nicht für den, der die Bilder schickt, sondern für den Roger Federer.
Genau, ein Gingerbier. Das ist ja bekanntlich sein Lieblingsgetränk, haben wir da, glaube ich, auch schon etabliert. Haben so oder so ähnlich. Ja, spielt aber auch alles keine Rolle. Wir sagen merci fürs Zuhören. Unbedingt abonnieren. Spotify, iTunes, weiss auch nicht sonst, was auch immer die russischen Bots brauchen, die uns hoffentlich jetzt auch anfangen, Regen runterzuladen.
Bin ich sicher.
Bis nächste Woche. Merci.
Ade.